Liebe Zuhörer, lieber Tommy, was wäre, wenn ich euch jetzt mal sage, dass ihr mit nur einem kleinen Technik-Switch den Impact auf eure Muskeln und Gelenke bis zu 20% reduzieren könnt, ohne weniger zu laufen, ohne neue Schuhe, sondern nur mit einer kleinen Veränderung in eurem Laufstil? Das würde euch doch treffen wie faustgroßer Hagel, oder Tommy?
Willkommen bei Trail Fellows, deine Trailrunning Coaches, der Podcast, der dich auf jedem Trail begleitet.
Um es mit den Worten der besten Band der Welt zu sagen, immer mitten in die Fresse rein. Marius, herzliche Grüße aus dem verhagelten Norden.
Also ich sitze hier bei 36 Grad. Ich schwitze mir hier im Sitzen schon einen ab und da habe ich noch nicht mal angefangen zu reden. Und du schickst mir Bilder von deiner Hand, wo ein nahezu faustgroßes Hagelstück drin, Hagelkorn drin liegt. Was ist da los?
Wir müssen jetzt mal 24, eigentlich fast exakt 24 Stunden zurückspulen. Ja, gestern war Montag. Normalerweise mache ich Montag Ruhetag. Da ich die Woche aber einen etwas anders strukturierten Trainingsplan verfolge, mit einem Ziel am Samstag, was ich noch nicht verrate, habe ich meinen Plan umgestellt und habe gestern meine so sehr geliebten Dienstagsintervalle auf Montag gezogen. Es standen 12 mal 400 Meter an. Ich kam nach der Arbeit nach Hause, zog meine Laufschuhe an, guckte raus, dachte mir, boah, vor der Gewitterwarnung, das kriege ich noch hin. 12 mal 400 Meter geht ja relativ schnell vorbei. Tut weh, Marius wird stolz auf mich sein. Ich ziehe sie ja nun durch, ich mache es, ich habe es versprochen. Auf geht's. 10 Minuten warm gelaufen, es donnerte. Allerdings noch relativ weit weg. Angefangen, die ersten 400 Meter dazwischen, 60 Sekunden Pause. Ich am Hecheln. Nicht aufgrund der 400 Meter, sondern aufgrund der gefühlten 300 Grad Celsius, die mich auf diesem Feldweg ereilten und bei jedem Rückwärtsintervall der Wind, der mir in die Fresse schlug, auf gut Deutsch, der immer stärker wurde. Beim achten Intervall dachte ich, es könnte eng werden. Die schwarze Wand kommt näher. Beim elften Intervall entschied ich mich, Nummer 12 ziehe ich nicht mehr durch. Und das Auslaufen wird etwas schneller vonstatten gehen.
Der 12. Intervall wird auf aufs Cooldown verlegt.
Das 12. Intervall war mein Cooldown, war dann 1,5 Kilometer lang, bis ich nach Hause kam. Und ich kam nach Hause und es fielen die ersten Regentropfen. So weit, so gut. Der Wind wurde stärker. Ja, mein lieber Marius, was soll ich sagen? Und dann brach hier im Norden die Hölle los. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also jeder, der wissen möchte, was in Heidenau und Umgebung passiert ist, der googelt das Ganze mal. Er findet beim NDR und Co. einige interessante Reportagen darüber. Ich kann nur so viel sagen, mein Auto hat keine Scheiben mehr. Unser Haus muss komplett neu gedeckt werden, denn locker die Hälfte aller Ziegel sind nicht mehr existent. Die Photovoltaikanlagen haben einfach nur riesige Einschusslöcher, so sieht's aus. Also hier ist ein Unwetter runtergekommen, das habe ich so in
Wahnsinn.
meinem Leben noch nicht erlebt.
Lebensgefährlich,
Ja,
ja.
wirklich lebensgefährlich. Ich war heilfroh, zu Hause zu sein. Wir haben ehrlicherweise, habe ich mir noch mehr Sorgen als um mein Auto gedacht, das ist nur Blech, das ist nur Glas, kann man irgendwie alles ersetzen. Mir haben viel mehr die Kühe und Pferde leid getan, die ich draußen auf der Weide gesehen habe. Und das meine ich jetzt 100% ernst. Also da könnte ich anfangen zu heulen. Echt, hoffe, denen geht's gut. Weil ich glaube, wer da draußen bei dem Unwetter gestern unterwegs war, der hat Minimum sehr schwere Verletzungen von sich getragen. Mensch wie Tier. Also das
Ja,
war
mein
unfassbar.
Gott,
Und
ja.
diese Hagelkörner, möchte ich sie gar nicht Körner nennen, die waren am Ende Tennisball groß.
Das ist schon heftig. Ich habe sowas noch nicht erlebt, mal so kleineren Hagel und so weiter, aber die Allgäuer Urgesteine hier, die haben, also in Berlin habe ich sowas noch gar nicht erlebt. Und die Allgäuer Urgesteine, die haben gesagt, es gibt hier dann, gab hier dann auch schon mal Jahre, wo wirklich faustgroße Hagelkörner runtergekommen sind und man sieht es auch teilweise noch in den Dachabdeckungen, die
Ja.
wirklich noch aus dem Altbestand so aussehen, als wäre eben da drauf mit einem Hammer rumgeschlagen worden. Ja,
Es
so
ist,
ungefähr.
also das Heftige war gar nicht mal, nicht nur die Intensität und die Größe der Hagelkörner, das war einfach die Dauer. Das ging über fast eine halbe Stunde am Stück. Und also du hast dich, das hat sich angehört draußen wie unter Beschuss. Habe ich so noch nicht erlebt und möchte ich ehrlicherweise auch nicht nochmal erleben. Deswegen, ja, einen dabei weniger, eins
Was,
verlängert dadurch.
weißt du, was sich noch anhört wie unter Beschuss? Wenn ich den Downhill runterhämmer mit einer hohen
Boah,
Trittfrequenz.
was für eine Hook.
Um mal den Draht sozusagen zu unserem heutigen Thema zu finden.
Also ich müsste eigentlich mal meine Sunto-App gucken, inwiefern sich meine Schrittfrequenz während der Intervalle und beim, ich muss jetzt aber ratzifatzi die 1,5 Kilometer nach Hause rennen, inwiefern die sich verändert hat. Das wäre mal eine spannende Geschichte.
Genau,
Das ist aber irre.
wir werden nämlich auch drüber sprechen, wie man die Trittfrequenz jedenfalls erhöhen kann. Und Hagel gehört schon mal dazu, ja? So.
Ja,
Ja.
Absolut.
Und ich habe am Anfang eine etwas reißerische Hook gewählt, sozusagen mit den bis zu 20% Muskeln und Gelenk und so weiter. Natürlich werde ich das noch ein bisschen relativieren. Das ist mehr oder weniger eher so erstmal zum Catchen, zum Einfangen. Jetzt seid ihr da, jetzt müsst ihr auch nicht mehr gehen. Ja, jetzt haben wir euch hier.
Untersteht euch.
Und damit sagen wir natürlich auch an alle neuen Trail Fellows, die hier zuhören, herzlich willkommen. Ja, es geht im Moment weiterhin eigentlich schon seit Anfang an so ab wie Schmidts Katze hier, muss man echt sagen. Ihr prasselt hier in unseren Account rein mit den Abozahlen wie Hagel. Ja, ihr hagelt hier einfach rein und das macht wirklich, wirklich Spaß. Wir kriegen Kommentare von euch. Ihr fiebert mit bei den ganzen Themen und fühlt euch davon auch irgendwo abgeholt, angesprochen und so weiter. Das freut uns sehr. Macht einfach weiter so und wir werden sicherlich dann auch hier und da mal die ein oder andere Stimme von euch dann mit reinbringen.
Weißt du, Marius, ein Indiz dafür, dass wir das gar nicht so schlecht machen können, was wir hier tun, ist, ich habe gestern eine Anfrage und das jetzt, ich bin ja jetzt Norddeutscher, ne, seit ein paar Wochen, aus der Schweiz bekommen für eine Trainingsanfrage, wo ich dachte, okay, wir scheinen dann doch wirklich nicht alles falsch zu machen, wenn die Schweizer Norddeutschen anfragen, für den Eiger Ultra zu trainiert zu werden. Also was will man mehr?
Oder wir sind zu billig, ja?
Ja, das eine schließt das andere nicht aus, ja, ne?
Die Schweizer lassen sich gerne in Deutschland trainieren wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ist nicht so teuer, ja. Nee, genau. Also, Leute, Trittfrequenz. Ich würde mal sagen, wir finden einfach mal einen kleinen Einstieg in die Definition. Was ist denn eigentlich Schrittfrequenz, Trittfrequenz, Kadenz, ja? Alles irgendwo dasselbe. Und was macht es mit uns im Laufen? Warum ist es für uns im Laufen wichtig? Jeder hat das schon mal so Mythen gehört von wegen, du musst unbedingt 180er Trittfrequenz laufen, ansonsten bist du nicht schlecht. Cool stehst nicht im Buch der coolen Typen oder so, ja, oder kannst nicht schnell laufen und dann zeigt dir deine Uhr zeigt dir sicherlich irgendwas an. Was ist es denn eigentlich? Was ist denn die Trittfrequenz, Tommy?
Wie schnell sich deine süßen Füßchen bewegen während des Laufens, um es herunterzubrechen. Ich würde das gerne mit einer Frage verbinden. Kannst du dich an den Moment erinnern, und ich weiß, du wurdest sehr früh von deinem Papa trainiert, wenn du das mal ausblendest, wann du dich erstmals überhaupt mit so einem Thema wie Schrittfrequenz ernsthaft als Läufer befasst hast?
Tommy, das ist ein ganz alter Schuh. Also das Thema Trittfrequenz ist ein ganz alter Schuh. Das ist auf jeden Fall schon älter als meine eigene Laufkarriere. Und ich laufe schon seit über 22 Jahren im Wettkampfbereich. Und damals schon haben die Läufer und Läuferinnen natürlich in dem Laufverein, wo wir da waren, immer gesagt, ja, du musst da die Trittfrequenz 180 Schläge und das muss immer hoch sein und so. Und man hat dann teilweise auch, da kann ich mich gut dran erinnern, was natürlich heutzutage völlig überworfen ist, man hat sich dann teilweise auch so reingezwungen in diese Bewegung, bis man es dann endlich drauf hatte, wo dann sicherlich auch die ein oder andere Verletzung bei rumgekommen ist, ja.
Nee, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe die ersten 5, 6 Jahre des Laufens, da hat mich sowas überhaupt nicht interessiert. Da habe ich auch im Leben nicht drüber nachgedacht, wie meine Schrittfrequenz ist und inwiefern ich die Schrittfrequenz wirklich bewusst nutzen kann, um an meiner Laufökonomie zu arbeiten, an der Geschwindigkeit zu arbeiten, die vielleicht auch auf unterschiedliche Untergründe anzupassen. War mir eigentlich ziemlich pups.
Tommy, es gibt halt Themen, ja, die gehen am Thüringer Wald vorbei.
Ja, definitiv. So. Da könnte man jetzt ketzerisch sagen, die Schrittfrequenz hört sich da anders an bei vielen. Ne? Ein leichter Gleichschritt ist da nicht von anzuweisen.
Genau, ja, da wird anders gezählt. So. Aber,
zackig.
So, jetzt haben wir sie auch alle. Liebe Thüringer, bleibt hier, bitte.
Aber die bitte. Nicht, die will ich nicht. Also wenn ihr zu denen gehört, dann geht, kommt gar nicht hierher. Und das meine ich ernst.
Und wir sperren das komplette Thema Politik hier mal aus. Ja, dann, wir lassen es gar nicht erst rein, sagen wir mal so. Ja. Wir lassen hier nur Trailläufer rein, ja, und Fellows. Und die Trittfrequenz ist natürlich die Folge an Schritten, die man sozusagen gezählt für das Ganze pro Minute, die man pro Minute macht. Also Schritte pro Minute, die Anzahl der Schritte pro Minute. Ja. Man darf natürlich nicht verwechseln mit dem Stride oder mit der Schrittlänge. Die Schrittlänge ist sozusagen der Weg von einem Schritt zum nächsten. Wie weit springst du sozusagen oder wie weit fliegst du? Man sagt ja Flugphase. Wie weit springst du wieder in den nächsten Einbeinstand? Es hat auch nichts mit der Pace zu tun. Du kannst eine 200er Schrittfrequenz laufen und trotzdem einen 37er Schnitt haben.
Was die Pace angeht? Das beschreibt zum Beispiel der Unterschied beim Gehen. Also wenn man sich mal die Geher anguckt, was ja vorrangig, wenn die Olympiade stattfindet, im Fernsehen übertragen wird und man sich das anschaut, die kriegen ja eine Pace drauf, die kriege ich im Laufen nicht hin. Also die sind ja teilweise bei einer Vierer- oder unter Vierer-Pace, wo man sieht, die Schrittfrequenz hat überhaupt nichts damit zu tun, welche Pace erreicht wird, weil deren Schrittfrequenz eine ganz andere ist als bei einem klassischen Marathonläufer, wenn die ihren Marathon gehen. Woher kommt denn diese 180 Schritte pro Minute, die man immer so landläufig als das musst du erreichen, um gut zu sein, kennt?
Es hat bestimmt mal irgendein Influencer einfach so mir nicht rausgehauen. So ein Good Old Influencer, also ein Sportwissenschaftler. früher hießen die, glaube ich, Sportwissenschaftler, die sich über Fachthemen unterhalten haben.
Die haben doch in Zeitschriften geinfluenced.
Genau, ja. Die haben Bücher geschrieben und sowas.
Unangenehm,
ja. Für die Gen Z, die jetzt hier zuhört, ein Buch ist das aus Papier, wo ihr euer Gras drin aufrollt, ja, das sind die Seiten von einem Buch, ja, und wenn man viele Seiten aneinander klebt, dann hat man ein Buch, ja.
Ich wollte für die Berliner, wollte sagen, die sich da was rollen und dann was in die Nase ziehen mit dem Papier, aber...
Ja, oder so, ja. Und wir schweifen heute ab, es geht doch immer noch um die Schrittfrequenz. Und, Mythos, woher kommt das, ja? Ich habe hier mal was rausgesucht, Tommy. Ja, du auch, oder?
Ich hab gelesen, dass es sich vorrangig an frühen Marathonerfolgen, die ganz vorne in der Elite liefen, misst und dass die 180 Schritte pro Minute da als so der Gradmesser galten.
Genau. Und zwar hat damals bei den Olympischen Spielen der liebe Jack Daniels, was eben auch ein wirklicher, der Name und so, aber bleiben wir mal beim Thema. Der liebe Jack Daniels hat damals eben beobachtet, dass viele Weltklasseläufer sich so um diese 180 Schritte pro Minute bewegen. Und es war mehr oder weniger eine Beobachtung. Es war aber nicht die Erkenntnis, dass das zum Erfolg führt bei Olympischen Spielen oder bei Wettkämpfen, sondern dass es einfach, die schnellen Läufer bewegen sich in dem Moment bei 180. Also schlussfolgern wir, dass es so sein könnte, dass das ja ein Wert ist, der anstrebbar ist oder der anzustreben ist. Ist es so? Ja, mal mehr, mal weniger, kommt immer viel auf Proportion an und so weiter. Es ist mal wieder so, dass man sagen kann, es kommt darauf an. Ja? Und im Grunde genommen ist es einfach erstmal keine allgemeingültige Regel. Also es heißt jetzt nicht, dass du in den Spiegel guckst dass du sagst, mir hilft eine 180er Trittfrequenz, um ein besserer Läufer zu sein. Punkt.
Ja. Ja. Das würde ich unterschreiben. Obwohl, wenn ich mir die letzten Jahre meines Laufdaseins angucke, ich habe mir irgendwann, ich habe die Kadenz deutlich erhöht, nach und nach. Nicht von heute auf morgen, sondern Schritt für Schritt, so wie sich das gehört, mit kleinen Anpassungen, um so 3-5% peu à peu nach oben, um zu schauen, womit ich besser laufökonomisch zurechtkomme. Und habe für mich dann irgendwann festgestellt, dass ich mit einer geringeren Schrittlänge und dadurch aber einer höheren Schrittfrequenz ich deutlich ökonomischer für meinen Laufstil daherkomme und das auch unabhängig vom Trail, dass man vorrangig auf die Straße fokussiert, das Ganze.
Mhm. Spannend, das hast du selber.
Ja, das war irgendwann eine Erfahrung, weil gerade als es dann darum ging, auf Straße auch mal schneller zu werden, auch längere Distanzen mal in Richtung Halbmarathon auf Geschwindigkeit zu laufen, ich im Training und damals überhaupt nicht strukturiert trainiert, festgestellt habe, dass ich mit für mich eigentlich viel zu großen Schrittlängen viel zu viel Kraft investiere in meinen Laufstil, in die Laufökonomie und zu wenig Input in Richtung Geschwindigkeit, in Richtung auch Durability auf die genannte Distanz, das in Verbindung bringe.
Ja. Und da, also quasi, das ist ja dann unökonomischer, ja, oder energieineffizienter, wenn man quasi aus der Kraft rausläuft und nicht aus diesem Flow, aus dem Fluss des Laufstils. Weil, und du hast es ja gerade schon ganz richtig gesagt, Schrittlänge mal Schrittfrequenz ist dann eben Geschwindigkeit. Ja, also die Häufigkeit oder die Anzahl der Schritte mal die Länge der Schritte ist das Tempo oder die Geschwindigkeit. Leuchtet ja ein. Wenn wir die Schrittlänge rausnehmen, aber dafür die Schrittfrequenz erhöhen, bleiben wir gegebenenfalls beim selben Tempo wie vorher. Ja? Oder andersrum eben genauso. Ja? Oder gleiche Schrittfrequenz und nur die Schrittlänge macht eben das Tempo. Ja. So wie zum Beispiel am Berg, kommen wir später nochmal drauf. Ja. Oder macht die Intensität auf. Aber wir reden jetzt mal so generell übers Laufen und noch gar nicht so spezifisch übers Trailrunning. Aber daran sieht man ja schon oder merkt man schon, dass da ein Impact-Unterschied ist.
Ja, definitiv, weil die meisten, was heißt die meisten, wahrscheinlich fast alle, kommen ja von der Unterdistanz und entwickeln sich so nach und nach auf eine mittlere oder auf eine Langdistanz, je nachdem, wo man sich hinbewegt. Und vielleicht die Langdistanz jetzt gar nicht mal nur auf Halbmarathon, Marathon abgezielt, sondern je nachdem, wo ich gestartet bin, sind durchaus auch schon 10, 15 Kilometer eine Langdistanz in Anführungsstrichen, auf die ich mich hinbewege. Und zwangsläufig komme ich ja von dieser relativ spritzigen, sehr schnell agierenden Unterdistanz in die Verlegenheit, meine Laufökonomie anzupassen und mit den vorhandenen Kraftreserven, die in der Regel ja am Anfang dann auch deutlich geringer sind, auszukommen. Und da kann man aus meiner Sicht im Training sehr viel durch eine veränderte Kadenz erzielen, ohne da schon einen deutlich spürbaren Muskelaufbau hinter sich gebracht zu haben.
Ja gut, da hängt ja dann auch super viel dran. Nicht nur die Muskulatur, auch die Gelenke, Sehnen, die Sprungfähigkeit, also die Federfähigkeit von den Bändern und Sehnen und gerade so die Achillessehnen-Waden-Kombination, wenn wir jetzt um plyometrisches Training mal sprechen, da wollen wir das ja verbessern, diese Sprungkraft, diese Stiffness. Und wenn wir die verbessern, schaffen wir natürlich entsprechend auch den Laufstil in eine gewisse Art und Weise zu ökonomisieren. Aber nochmal ganz kurz, dieses Ding mit den 20% nochmal zu relativieren. Also der Punkt ist eigentlich, und das wurde in Studien rausgefunden, dass bei einer Erhöhung der Kadenz, bei einer Erhöhung der Schrittfrequenz, also der Anzahl der Schritte pro Minute, von ca. 5% kann der Impact-Verlust oder die Impact-Einsparung bis zu 20% sein auf verschiedene Partien. Da geht es nicht um den Gesamtkörper, sondern da geht es darum, Hüftgelenk, Kniegelenke und so weiter, also einzelne Punkte haben bis zu 20% erreicht bei 5% Erhöhung. Und 5% Erhöhung, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei 165 seid, eher bei einer niedrigeren Trittfrequenz und mit viel Athletiktraining, plyometrischem Training, Lauf-ABC und Krafttraining und so weiter da reinwirkt, eure Trittfrequenz erhöht und ich sage jetzt automatisch nicht verbessert, sondern einfach erhöht, verändert, kann das schon den Impact massiv sparen, wenn ihr nur auf 170, 173, 175 hochkommt. Also ne, 175 ist dann schon wieder relativ viel, also schon allein eine Erhöhung von 3, 4, 5 Schritten pro Minute im Durchschnitt kann schon echt Arbeit sein im Training. Ja?
Ja, definitiv und sollte auch genau wie alles andere Höhenmetersteigerung, Wochenkilometer auch nur nach und nach vonstatten gehen, um sich auch die Umstellung von das Rückfuß auf Mittelfuß, das sind alles Sachen, die Wochen bis Monate brauchen und nicht von heute auf morgen umgesetzt werden.
Ja, ihr hört schon, wir sind beide keine Fans davon, dass man sich in eine höhere Trittfrequenz reinzwingt, von jetzt auf gleich, ja, jetzt muss ich aber ganz schnell treten und so. Fühlt sich sowieso, könnt ihr mal ausprobieren, fühlt sich im ersten Moment auch total bescheuert an, sehr ineffizient in der Energieaufwendung dafür und so weiter, weil sich so nicht intuitiv für euch anfühlt, sagen wir mal so. Und dass man das Ganze einfach mit einem Athletiktraining schafft und mit verschiedensten Stellschrauben, schafft man natürlich seinen Laufstil ökonomischer zu machen. Und da spielt natürlich die Trittfrequenz eine Rolle, die Schrittlänge spielt eine Rolle, der Fersenhub spielt eine Rolle, also das vertikale, Vertical Oscillation, das vertikale Verhältnis vom Fersenhub, der soll natürlich auch, manche schlurfen so über den Boden und heben hinten die Ferse nicht richtig hoch. Wenn ihr solchen Laufstil habt, dann könnt ihr gerne mal über ein Lauf-ABC regelmäßig natürlich, über Athletiktraining versuchen, das Ganze eben ein bisschen ökonomischer zu machen.
Auch Kniehub. Also die meisten Ultraläufer wissen gar nicht, was ein Kniehub ist. Ja. Genau. Ja. Außer wenn ich eine Stufe hochgehe am Berg, nie notwendig ist, das Knie so hochzuheben. Ja. Das ist völlig richtig. Aber es sind die kleinen Dinge, die ja schon beweisen oder spürbar machen, was es heißt, was zu verändern. Denn diese Veränderung der Schrittfrequenz ist ja am Anfang eine riesengroße Konzentrationsaufgabe. Weil probiert das einfach mal aus. Lauft beim nächsten langsamen Dauerlauf, den wir das letzte Mal besprochen haben in der letzten Folge. Hört da auch gerne nochmal rein. Versucht mal ganz bewusst für ein paar Minuten die Schrittfrequenz zu ändern. Ganz bewusst. Und ihr werdet merken, boah, es ist so unfassbar anstrengend, aber nicht körperlich, sondern vom Kopf her. Und in dem Moment, wo ihr nicht mehr dran denkt, geht ihr automatisch in die altbekannte und gewohnte Schrittfrequenz zurück. Also schon allein das ist ein Indiz dafür, das langsam und stetig ansteigen oder verringern zu lassen, je nachdem, in welche Richtung man will. Ne? In der Regel wollen sie natürlich alle verbessern und durchaus nach oben bringen, aber vielleicht gibt es ja auch den ein oder anderen Grund und Notwendigkeit, die Schrittfrequenz ein Stückchen langsamer zu machen. Können wir vielleicht auch nochmal im Nachgang drauf.
Warum kann denn die, also ne, wenn wir reden jetzt mal vom flachen Laufen, da ist einfach dieser Impact auf die Sehnenmuskelgelenke, auch auf verschiedenste Gelenke im Körper, nicht nur auf die Sprunggelenke unten, sondern eben auch auf Knie, Hüftbereiche und so weiter interessant. Sind wir schon bereit, Richtung Berg zu gehen, zu schauen? Da schon mal so, Tommy? Oder hast du noch was fürs Flache, was jetzt nur fürs Flache zählt?
Was nur fürs Flache zählt? Ich laufe zurzeit relativ viel flach, zwangsläufig, weil die Höhenmeter fehlen und merke auch für mich, ich habe im Mittelgebirge noch nicht mal im Mittelgebirge gewohnt, habe aber trotzdem keinen flachen Lauf gehabt in den letzten Jahren. Immer Höhenmeter mit involviert. Jetzt laufe ich flach und merke, dass der Impact auf den Körper, das Aufrechterhalten und vor allen Dingen auch das Stetighalten der Schrittfrequenz deutlich, deutlich anstrengender ist als in dem trailigen, welligen Gelände. Und der Impact gerade auf den Hüftbereich, auch auf den Kniebereich, aber vorrangig auf die Hüfte, ein viel größerer ist, weil ich eine viel stärkere oder viel größere Stabilität im gesamten Chorbereich halten muss, um mich ökonomisch effizient nach vorne zu bewegen, die Geschwindigkeit zu halten, ohne mehr Kraft zu investieren.
Im Flachen meinst du?
Ja, im Flachen, ja. Also ich laufe jetzt plötzlich einen Halbmarathon, 30 Kilometer flach, ohne
Anpassung. Okay, aber weil du es nicht mehr gewohnt bist, oder?
Weil du
die Monotonie in der Bewegung nicht mehr
gewohnt bist. Gar nicht mehr gewohnt bist. Und da muss ich aktuell deutlich mehr Kraft im Chorbereich investieren, um die Laufökonomie aufrechtzuerhalten für mich, um die Schrittfrequenz gleich zu halten, um nicht langsamer zu werden, wenn ich ein bestimmtes Ziel verfolge.
Ja.
Und das zeigt mir immer noch, dass viele, die uns zuhören, laufen ja vorrangig Trail, sind wenig in Geschwindigkeitsbereichen unterwegs, wobei auch das Thema Core-Stabilität, einfach Körpervorlage, mehr Effektivität auf den Druck, auf den Vorfuß, um Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten, diese ganzen Parameter, wo die weniger eine Rolle spielen, merke ich jetzt, um dieses Thema Kadenz nochmal reinzubringen, dass ich mich deutlich mehr konzentrieren muss und deutlich mehr Stabilität im Körper versuchen muss zu halten, um das auf viele, viele Kilometer durchzuhalten.
Mhm. Merke ich aber auch ähnlich, dass ich super schnell instabil werde und super schnell zusammenfall, wenn ich flach laufen soll. Wenn ich länger flach laufen soll. Deswegen mache ich das gerade wieder, auch wieder, um mir das wieder... Ich meine, die Bergsaison, die war einfach lang. Ne? Das halbe Jahr Transvulkania-Training steckt in den Knochen. Dann ging es Richtung Lavaredo, ja, genau. Dann hierhin, dann dahin. Und da ist natürlich klar, dass dann dieses Flachlaufen eher erstmal nicht mehr so effizient funktioniert und dass der Körper in seiner Bewegungsform da nicht mehr so richtig dran gewöhnt ist. Und es braucht einfach wirklich wieder Kilometer für Kilometer. Es braucht verschiedenste Tempi, es braucht verschiedenstes Training, um da wieder spritzig zu sein. Und das ist eben genau der Punkt, dass du eben auch durch ein Sprinttraining oder durch sehr schnelles Laufen, sehr kurze Steigerungsläufe und so weiter, eben auch genauso wie Lauf-ABC und Kraft, ein spezielles Krafttraining, dass du darüber eben, über diese athletischen Komponenten, aber natürlich auch, dass du mal wieder flach läufst oder wenn du dich am Berg verbessern willst, dann eben am Berg läufst, dich darüber dann auch verbesserst, ja, weil klar, wenn du irgendwo am Berg besser werden willst, dann läufst du natürlich möglichst viel Berg. Wenn du irgendwie im Flachen besser werden willst, dann läufst du möglichst viel flach.
Aber nicht ausschließlich.
Ja. Nicht ausschließlich, ja, ich sage ja möglichst viel. Ja. Und man möchte natürlich in der Breite auch ein guter Läufer sein, aber je nachdem, was du für ein Ziel hast, wenn du jetzt nach einer Bergsaison das Ziel hast, du möchtest deine 10-Kilometer-Zeit mal wieder verbessern im Flachen, dann solltest du natürlich zusehen, dass du das auch wieder aufs flache Training irgendwo adaptierst, damit der Bewegungsapparat sich so weit wieder formen kann und daran gewöhnen kann, dass du dann auch wieder eine anständige Trittfrequenz fürs flache Laufen dir erarbeitest. Ja.
Aber gehen wir an den Berg. Ne?
Gehen wir an den Berg, oder? Ich meine, du hast natürlich, wir reden immer so von dieser Ökonomie im Laufstil und da gibt es so viele Parameter. Das ist die Sehnensteifigkeit, ja, wie gut sind deine Sehnen ausgebildet, deine Gelenkbewegung, Großzehen, Grundgelenk, ja, haben wir so ein Thema, was super interessant ist, ja. Wie beweglich ist das? Wie gut kannst du den Abdruck davon steuern? Was sagen deine Muskeln? Wie gut bist du in der neuromuskulären Ansteuerung deiner Muskulatur fürs Laufen? Ja, dass du eben eine hohe Trittfrequenz überhaupt hinkriegst über eine ganze Weile und so weiter. Und diese Komponenten, die musst du dann halt, muss man sich halt erarbeiten. Ja, das geht natürlich nicht von heute auf gleich, so wie ich es vielleicht am Anfang in der Hook so ein bisschen gesagt habe, mit einfach einem Technik-Switch. Aber dieser Technik-Switch bedeutet natürlich viel, viel Arbeit da draußen. Ja.
Ja, der Technik-Switch bedeutet vor allen Dingen ein bewusstes Beschäftigen mit dem Thema. Und wenn man sich bewusst mit etwas beschäftigt, das meinte ich vorhin auch mit dem Thema Konzentration im Laufen, ganz bewusst auf einzelne Aspekte, dann ist man zumindest gewillt, die Sachen richtig zu machen und oder vielleicht auch erstmal bewusst auszuprobieren. Mhm. Vielleicht hat man sie ja unbewusst schon richtig gemacht, kann ja durchaus sein, aber in den meisten Fällen macht man sie unbewusst dann doch so, wie sie sich nicht zu schwierig anfühlen und gut anfühlen. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir dann auf einer wirklich auf einer richtigen Komponente unterwegs sind.
Ja, ja. Ja, und alle Parameter quasi innerhalb dieser Laufökonomie oder des Laufstils sind alle Parameter, was jetzt Schrittlänge, Trittfrequenz, Bodenkontaktzeit, Flugphase angeht, bla bla bla. Diese ganzen Einzelteile, die man so auch quasi runterbrechen kann, in dieser Laufbewegung, die bedingen sich alle gegenseitig. Also ist ganz klar, ja, wenn ich eine gewisse meine Flugphase verändere, wenn ich meine Bodenkontaktzeit verändere, verändert sich auch gleichermaßen die Schrittlänge und die Trittfrequenz. Das ist das hebelt sich gegenseitig und da muss man irgendwie für sich eben, für seinen Körperbau, für seine Proportionen, für seine Beinlänge, Armlänge, für seinen Schwung und so weiter, ja, du bist einfach komplett individuell, wie du da draußen läufst, musst du einfach den Best Way, den Best Case für dich dann erarbeiten und finden, ja, so dass du eben verletzungsfrei und energieeffizient unterwegs sein kannst.
Laufen auf dem Trail. Was heißt das für die Kadenz?
Für mich spielt die Kadenz am Berg eine super große Rolle. Und zwar gleichermaßen Uphill wie Downhill, wobei aus verschiedenen Gründen spielt es für mich eine große Rolle. Beim Uphill sehe ich das vor allem aus rhythmischer Sicht wichtig. Mhm. Natürlich auch in gewissermaßen der Impact. Der kommt aber beim Downhill-Laufen viel, viel größer zu tragen dann. Aber berghochlaufen ist Rhythmus. Im Hiken sowie im Bergauflaufen ist einfach Rhythmus. Und Rhythmus bringe ich eben durch Beats per Minute. Und die Beats per Minute sind nicht nur im Herzen zu tragen, sondern sind eben auch Schritte pro Minute. Und sind eben auch in den Füßen. Die Füße geben auch so einen gewissen Takt, also einen Rhythmus. Und deswegen für mich berghoch ganz, ganz wichtig die Kadenz. Und bergrunter aus einem super wichtigen Grund. Und zwar, umso höher die Trittfrequenz ist, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich mit viel Gewicht in seine Sprunggelenke knickt. Und das ist einfach Verletzungsprävention. Da ist eine hohe Trittfrequenz, trägt zur Verletzungsprävention bei.
Für mich jetzt auch zwei, in beiden Bereichen, Uphill wie Downhill, zwei ganz wichtige Komponenten. Wenn ich Läuferinnen oder Läufer habe, die frisch an den Berg gehen und wenig Erfahrungen haben und die ich bestenfalls auch noch selber mit begleite am Berg, dann hören die von mir ganz am Anfang immer übertrieben ein Wort. Und das hören sie die ganze Zeit. Mäuseschritte, Mäuseschritte, Mäuseschritte. Ganz übertriebene Mäuseschritte, noch kleiner. Wir laufen fast auf der Stelle und bewegen uns den Berg hoch. Und dann gucken sie mich an und sagen, halt die Fresse, ich will auf den Berg hochkommen. Sag Mäuseschritte, 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 bis du es nicht mehr hören kannst, bis zum Umfallen.
Einer der häufigsten Sätze, die ich in Bezug auf Bergauflaufen von den Athleten höre, und da fühlen sich jetzt gleich 20 Leute da draußen mindestens angesprochen, das ist, wenn ich berghoch laufe, dann kann ich nicht in Zone 2 bleiben. Doch, kannst du. Und zwar steuerst du die Intensität bei gleichbleibender Trittfrequenz, bei gleichbleibendem Takt über die Schrittlänge. Also du verkürzt den Stride. Und wenn du auf der Stelle läufst, mir ist es total egal, wie viel Kilometer oder Höhenmeter du da machst. Mir ist nur wichtig, dass du in deiner Zone bleibst.
Korrekt.
Ja. Und das machst du nämlich meistens nicht.
Und da schreibe ich 1 zu 1.
Du da draußen, ja? Ja. Falls du dich gerade umgedreht hast und gefragt hast, wen ich da anspreche.
Genau, wer sitzt da hinter mir? Wer ist denn da? Ja. Warum sieht der Marius mich? Achtet mal bitte beim nächsten Berglauf, beim nächsten Anstieg in der Laufgruppe oder beim nächsten Trail-Wettkampf mit verschiedenen Anstiegen, achtet mal drauf, wer schneller den Berg hochkommt, wer ökonomischer den Berg hochkommen. Die mit einer kleinen Schrittfrequenz, mit den Mäuseschritten, mit den oder ähnlichen Schritten, oder die, die langgezogene Schritte nach vorne machen, sich jedes Mal wieder übers Knie nach oben drücken und dadurch einfach auch grundlegend die Laufökonomie verlangsamen.
Sich dann fast eher noch mit abbremsen, noch wenn der Hebel falsch ist.
Genau, sich immer wieder selber bremsen, genau. Mhm. Immer wieder rein ins Knie laufen. Das kann man so wunderbar beobachten in vielerlei Hinsicht. Im schlimmsten Fall noch die Stöcke zu weit vorne setzen und sich versuchen durchzuziehen, anstatt sich abzudrücken. Und dann, wenn einem das klar ist, das ist jetzt gar nicht anklagend gemeint, das ist einfach intuitiv bei vielen drin, manchmal auch einfach durchs Wandern kommt das rein. Und sich dann mal ganz bewusst zwingen, ein paar hundert Meter sich umzustellen, wenn man selber dazu neigt, die Schritte zu groß am Berg zu ziehen, im Uphill. Man wird einen Unterschied wie Tag und Nacht fühlen. Das fühlt sich am Anfang total ungewohnt an. Auch das ist kraftaufwendig. Gefühlt ist es langsamer. Würde ich aber mich so weit aus dem Fenster lehnen sagen, ist es nicht.
Ihr könnt auch mal probieren, bei relativ steilem Gelände, was ihr noch lauft, also so, sag ich mal, ab 10%, 12-14% vielleicht, das ist ein relativ steil dafür, dass ihr es noch lauft. Normalerweise hiked man da dann irgendwann auch. Und wenn ihr das lauft, beugt euch mal mit dem Körperschwerpunkt so weit nach vorne, dass ihr theoretisch nach vorne umfallen würdet. Und dann aber durch die hohe Trittfrequenz schafft ihr es immer wieder, euch quasi abzufangen und eben nach vorne. Und so habt ihr eigentlich, wenn ihr euch dann so wirklich mal, macht das mal schwer übertrieben gesehen. Also jetzt nicht immer, das ist jetzt nicht ein Ding. So.
Also bei Sportograf nicht, wenn Sportograf ist, dann nicht, ne, wenn die da stehen.
Ja, genau. Ja, breite Brust, ja. Nee, dann, aber probiert das mal aus. Lasst euch mal so, als wenn ihr nach vorne umfallt und dann fangt euch mal mit einem Schritt ab. Und dann macht den Schritt nochmal. Fangt euch immer wieder ab und lauft so mal ein Stück weit den Berg hoch, um dieses Gefühl mal zu gewinnen, wo ist denn der Punkt, wo ich sehr effizient den Berg hochlaufe, ja.
Ja. Und beim Downhill, das, was du gerade sagtest, ist es für mich neben den Themen, die du ansprachst, noch ganz wichtig, allein für den Kopf, weil diese kleine Schrittfrequenz, diese hohe Kadenz und die geringe Schrittlänge, so will ich sagen, die bringt mich dazu, und ich bin kein Downhill-Monster, wie wir jetzt schon öfter betont haben hier im Podcast, ganz bewusst mehr auf Mittel- und Vorfuß im Downhill zu laufen, weil einfach die Bodenkontaktzeit deutlich, deutlich kürzer ist. Und auch im technischen Gelände oder gerade auch auf sehr abschüssigen, teilweise schottrigen Gelände nicht ins Rutschen zu kommen. Und das dann mit leicht nach vorne gebeugtem Oberkörper deutlich mehr Stabilität in meinen Laufstil reinzubringen, war für mich damals der Gamechanger. Als immer wieder ins lange gestreckte Bein reinzulaufen und abzufedern und abzufangen, was da ins Rutschen kommt, inklusive meines eigenen Körpers.
Es ist nicht so leicht und das ist natürlich auch eine absolute Übungssache. Natürlich ist auch beim Downhill-Laufen wichtig, dass der Laufstil athletisch und ökonomisch passiert, weil wenn ihr nämlich nur auf vorne reinhackt, ob Vorfuß oder Ferse, spielt ja jetzt erstmal mal keine Rolle, aber wenn ihr den Fuß zu weit vorne mal aufsetzt und eine zu lange Schrittlänge auch macht, dann kann das sozusagen auch sehr bremsend wirken und diese Bremswirkung nochmal verstärken in eure exzentrische Quadrizepsmuskulatur, ja, in eure Schienbeine, die werden dann davon sehr, sehr stark beansprucht. Und natürlich auch diese komplette Körperstatik. Und dann fällt ihr relativ schnell zusammen, weil es dann eben kapazitätsmäßig nicht ausreicht im Körper. Und da ist es vielleicht interessant, und das ist jetzt, Leute, probiert das bitte draußen mal aus. Das ist wirklich einer der großen Tipps, wenn es ums Downhill-Laufen geht. Ja, ich haue jetzt hier einfach mal wirklich einen raus. Hohe Trittfrequenz, ja. Verletzungspräventiv spart Impact. Vorfuß, Mittelfuß, jein. Konzentriert euch nicht zu 100% darauf, sondern konzentriert euch mal viel mehr auf den Fersenhub hinten. Wenn ihr nämlich ich habe nämlich schon ganz, ganz viele Läufer in den Workshops gehabt, die haben, und ich habe das zum Anfang auch so beigebracht, weil ich es eben selber noch nicht besser wusste, dass es einen psychologischen Effekt hat. Geht mal raus und probiert es mal. Lauft mal so, wie ihr es bei allen YouTube-Videos seht, bei allen anderen und von allen anderen hört, lauft mal möglichst auf dem Vorfuß und möglichst mit dem Oberkörper nach vorne gerichtet. Ihr werdet merken, wie verkrampft ihr werdet. Ihr verkrampft im Oberkörper, euer Nacken zieht sich zum Kopf hoch, ja, also ihr verkrampft auch im Nackenbereich und es läuft über den ganzen Körper und ihr bremst, also ihr hackt so richtig vorfußmäßig in den Downhill rein. Das ist der falsche Weg. Nur ein ganz kleiner psychologischer, technischer Switch ist eben den Fersenhub zu priorisieren. Automatisch kommt euer Körperschwerpunkt nach vorne, automatisch. Und automatisch rollt ihr sauber über den Vorfuß ab. Ja? Und probiert das mal erstmal in weniger technischem Gelände aus und dann schreibt mich mal bei Instagram an, gebt mir mal ein kleines Dankeschön. Ja? Ich habe euch nämlich jetzt, also es ist kein Spaß, das ist so der absolute Game Changer, den ich auch in den Workshops mit reinbringe. Der absolute Game Changer im Downhill ist dieser Gedankenswitch, ist diese Konzentration auf den Fersenhub. Und wenn ihr da draußen jetzt rausgeht und ihr merkt, scheiße, der hat mich jetzt gerade zu einem besseren Downhill-Läufer gemacht, dann gebt uns mal ein paar Kudos hier rein.
Ja, mindestens. Und klatscht uns auf den Downhill ab, wenn er uns das nächste Mal überholt.
Ja. Ich brauche mich nicht wundern, warum ich immer schlechter werde im, ja. im Gesamtfeld. Ja.
Wirst du immer älter und verrätst deine Lifehacks hier.
Ja, die Downhill-Monster produzieren. Ja, aber mir ist wichtig, dass ihr da draußen einfach das gut macht, dass ihr verletzungspräventiv auch lauft. Und das ist ja so, deswegen machen wir das ja so, dass wir sagen auch, es geht nicht immer um Geschwindigkeit. Es geht nicht darum, immer möglichst schnell zu laufen, sondern es geht eben auch darum, ressourcenschonend, also energieeffizient unterwegs zu sein. Und genau das ist eben auch das Hauptthema in den Technik-Workshops.
Ja. Ja, das Faszinierende ist ja, ich sage selten den Satz, schaut euch was von der Elite ab, weil das ist totaler Quatsch. Die trainieren anders, die haben andere Voraussetzungen, dann auch dadurch andere Möglichkeiten. Aber wenn man sich die Elite, gerade wenn man sich zur Golden Trail Series anguckt, bei kürzeren Rennen, 30, 35, 40 Kilometer, mit welcher Geschwindigkeit die Downhills runterhacken und wie tänzelnd die unterwegs sind. Und genau das, was du da gerade sagst, Marius, also ganz bewusst den Fuß einsetzen mit einer Selbstverständlichkeit, das ist schon beeindruckend. Kann man lernen, dauert glaube ich eine ganze Weile. Ich kann es noch nicht, wird wahrscheinlich noch nie hinkommen.
Aber vielleicht probierst du es am Bumsberg auch mal aus, ja?
Mindestens.
Ja, nee, es ist natürlich, es gibt da natürlich auch die absoluten Talentunterschiede, ja? Wenn man sich überlegt, dass jemand wie ich, der den Körperschwerpunkt relativ tief sowieso schon hat. Ich habe mein Weg vom Auge, also mein Blickweg vom Auge zum Trail, zu den Füßen ist kürzer als bei anderen. Das ist kein Spaß. Tobi, du bist so eine lange Elle, hast dann vielleicht sogar, also bist ja Brillenträger, hast vielleicht nicht die besten Augen, ja. Das macht alles, das spielt alles damit rein. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel auf Downhill noch mehr eingehen, weil sonst...
Ruft keiner mehr unseren Workshop hier.
Nee, sonst ist ja das Thema auch verfehlt, ja. Aber ich habe da so viel drüber zu erzählen. Egal. Egal. Trittfrequenz, Tommy. Gibt's da noch was? Oder wird's heute die kürzeste Folge der Welt, sozusagen?
Die lange Elle. Also ich bin immer noch bei der Körpergröße. Das ist der Grund, warum ich auf dem 5-Meter-Turm warum ich auf dem 5-Meter-Turm immer Schiss hatte, weil ich einfach nochmal um 20 Zentimeter höher stehe.
Ja, du hast ja nicht 5 Meter, du hast ja immer noch 6,95
Meter. Ja? Dann da, ja. Ja, genau,
ja. Bei mir ist halt irgendwo bei 6,65 Meter hätte ich fast, ja doch, 6,65 Meter, Schluss. Ja, es ist so. Tommy, lohnt es sich, dass die Leute jetzt da draußen rausgehen und sagen, jetzt geht's los, jetzt gehen wir unsere Trittfrequenz verändern?
Ja, lohnt sich, weil wir sind ja die Trail Fellows und die meisten von uns laufen dann doch auf dem Trail, laufen auf technischerem und wenn es nur der Waldweg mit vielen, vielen Wurzeln und vielen Tannenzapfen und was der Kuckuck, was da noch alles rumliegt, der Kuckuck vielleicht selber sogar auch, wir hoffen es nicht, allein dafür ist die Kadenz eine wichtige Tatsache, nicht nur was das Thema Laufökonomie angeht, sondern auch Trittsicherheit. Oh. Also auch darauf bezogen macht es Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, wie setze ich die Schrittfrequenz ein, wie setze ich ganz bewusst auch Schrittlänge ein, um gegebenenfalls deutlich einfacher und weniger verletzungsgefährdet über technische Trails zu kommen.
Und da aber im Gesamtkontext, also es geht nicht darum, auf Biegen und Brechen die Trittfrequenz zu erhöhen, sondern es geht darum, den Laufstil ökonomischer zu machen durch das Training. Wie sich dann am Ende die Trittfrequenz auch, ich weiß ja nicht, wo ihr da seid, ja, vielleicht ist der ein oder andere auch bei 210, dann macht es vielleicht Sinn, das ein bisschen wieder zu verlangsamen. Aber es hängt nicht nur an der Trittfrequenz, es hängt am Ende an einem ökonomischen, effizienteren Laufstil und der Wert, der da auf der Uhr angezeigt wird, der dient nur für dich so ein bisschen als schau da mal rauf, guck mal, wo du so liegst, bei welchem Tempo, ja, bei welcher Pace liegst du ungefähr, bei welcher Trittfrequenz und wie verändert sich das vielleicht, wenn du mal sowas wie plyometrisches Training, Sprungtraining, Seilchenspringen reicht vollkommen aus schon, ja, da kann man schon ein bisschen was mit verändern oder mal regelmäßiges Lauf-ABC einbaust und dann schaust du nach 2-3 Monaten nochmal rauf, wie sieht denn jetzt der Durchschnitt aus, ja, hast du das verändert, bist du vielleicht sogar effizienter und besser und schneller geworden, kannst vielleicht sagen, ja, cool. Und wenn du jetzt zum Beispiel auch sagst, du hast häufig Knieprobleme, du hast einen ineffizienten Laufstil generell, das weißt du, weil du unheimlich viel Kraft brauchst, um so ein bisschen auf Geschwindigkeit zu kommen, oder du hast arschlange Bodenkontaktzeiten, dann schau dir das Gesamtsystem einfach mal an und schau, wie du das noch ein bisschen hinkriegst.
Ich habe hier nebenbei gerade mal in diese Unto-App reingeguckt. Keine Werbung, einfach nur, ich habe das Ding halt am Handgelenk. Und die schreiben in der Beschreibung, was ist Schrittfrequenz in ihrem Erklärungs-I, Referenzbereiche. Und die haben Referenzbereiche reingenommen, die da heißen entspannt, heißt 140 bis 155 Schritte pro Minute.
Muss ich ja so in die Luft springen quasi.
Ja, wahrscheinlich, so ganz langsam. Einstieg wäre der nächste Punkt, 155 bis 165, gut 165 bis 175, dann schreiben sie ausgezeichnet 175 bis 185 und Elite schafft bis zu 195 oder höher. Also ganz ehrlich, liebe Entwickler dieser Suunto-App, ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß auch nicht, was das jetzt, ich hatte den Bereich Trailrunning hier gerade rausgesucht, was das da zu suchen hat. Also will damit nur sagen, das, was Marius gerade sagt, hört auf euer Körpergefühl, versucht eine Schrittfrequenz rauszufinden, die für euch und euren Laufstil passt. Versucht sie ganz bewusst gegebenenfalls anzupassen, aber achtet nicht zu 100% auf das, was die Gadgets am Handgelenk ausspucken.
Ja, und versucht auch immer möglichst einen guten Takt zu halten. Ja, also metronomartig gut im Rhythmus zu sein, flach wie bergauf, nur nicht im Downhill. Da spielt der Takt keine Rolle, da spielt nur die hohe Trittfrequenz eine Rolle. Da ist aber mehr oder weniger das so zu sehen, wie eine hohe Variabilität ist da eigentlich eher ganz gut, weil du ja mit dem Gelände spielst in irgendeiner Form oder auf das Gelände reagierst. Mit dem Spielen und mit dem Tänzeln bin ich auch nicht ganz so einig sozusagen mit mir. Das nehme ich nicht so gern, weil es kann ja auch manchmal... Es kann manchmal sehr gut sein in manchem Gelände, manchmal kann das aber auch eher wieder zu einer Ineffizienz, was Geschwindigkeit angeht, führen, wenn man dann immer so von links nach rechts springt, anstatt einfach mal gerade durchzugehen.
Ja klar, aber, du bist in verblocktem Gelände unterwegs, das ist was anderes, als wenn du jetzt beim Allgäu-Panorama-Marathon, wo nach der Hälfte der Berg vorbei ist und danach nur noch Forstweg geradeaus runterballernd dich erfreut.
Was, Frustweg?
Frustweg oder Forstweg, kannst du beides sehen, ja.
Genau, der Frustweg, Scheiße, schon wieder Forststraße hier.
Ja, wow. Ich fand das echt ziemlich cool damals, einfach nochmal laufen lassen im wahrsten Sinne.
Ja. Ich weiß gar nicht, wo meine Trittfrequenz liegt jetzt. Herzfrequenz, hier Kadenz durchschnittlich. Ja, keine Ahnung.
Ja, ist im Endeffekt auch überhaupt nicht aussagefähig. Ne? Keiner, wenn du die jetzt hier rauslässt, weiß ja keiner, wo du gelaufen bist, was du gelaufen bist, was das Ziel deines Trainings war. Pustekuchen.
Ja.
Also bei den gestern genannten Intervallen war meine höchste Trittfrequenz 204. Sagt die App. Ob das stimmt? Keine Ahnung. Es kam Gewitter.
Als der Hagel kam.
genau.
Ja? Als der Hagel kam. Ja, ich glaube, ich bin auch recht niedrig. Ich bin auch, glaube ich, gut unter 170 im Schnitt auf
flachem normalerweise
auf flachem Gelände. Ja, hier auch 235, aber ich habe heute 100 Meter Sprints gemacht. Also, ja, Leute,
seinem kleinen Hamster wieder die Uhr an, um den Bauch gebunden.
Der hat übrigens morgen Geburtstag, da muss ich noch ein bisschen was vorbereiten. Deswegen, Leute, war schön mit euch. Heute mal eine Folge, die wir nicht in die 50 Minuten reingebracht haben. Also sozusagen so wie versprochen, Kurzformat hier, was Podcasts angeht. Thema Trittfrequenz. Haut mal einen raus, ja. Schreibt mal in die Kommentare, wie hoch eure Trittfrequenz ist, wenn ihr euer Lieblingstraining macht. So, ja. Oder nee, wir machen die letzte Einheit. Eure durchschnittliche Trittfrequenz bei eurer letzten Einheit. Das droppt mal bitte in die Kommentare. Damit sehen wir dann, dass ihr diese Folge bis zum Schluss gehört habt. Ansonsten, wenn ihr das jetzt nicht mehr hört, dann brauche ich auch nichts mehr dazu sagen. Ja.
Dann ist mir egal.
Abonniert die Trail Fellows, bleibt uns treu. Und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es dann heißt Folge 32. Wie verbessern wir die Bodenkontaktzeit? Das Anschlussthema. Nee, Quatsch. Wir denken uns noch was aus für euch. Ja.
Definitiv. Bis nächste Woche.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.